Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen. Das Redaktionsteam von Radio DARC begrüßt Sie zu Sendung Nummer 573. Das hier ist ein Technikmagazin und es geht vor allem um Funktechnik und andere spannende Themen aus Wissenschaft und Technologie. Hier am Mikrofon ist Conny Farren. Heute haben wir unter anderem Berichte zu Frauen als Funkamateurinnen für Sie und gehen der Frage nach, wie Anwender des Starlink-Systems absichtliche Störungen des Satelliten-Internets seitens des Staates austricksen können. Tricksen können wir auch musikalisch, zum Beispiel mit einer wunderschönen Rockballade der US-amerikanischen Rockband Cheap Trick. Hier sind Sie zum Start in diese Sendung mit The Flame. Baden Sie Ihre Ohren drin.
Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing out my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, farming way too deep over you.
Thank you. aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. 50ohm.de verlässt Beta-Phase. DARC übernimmt QSL-Service für britische Funkamateure. Funkwetter spielte vergangene Woche verrückt und 16. Gießener Amateurfunktreffen. Geänderter Veranstaltungsort und Termin. Am Mikrofon Conny Farren. Die DARC-eigene Ausbildungsplattform 50ohm.de präsentiert sich mit vollständig neuer Open-Source-Infrastruktur, überarbeiteten Inhalten für die Lizenzklassen E und A, neuen Schulungsfolien für Ausbilder sowie deutlich verbesserten barrierefreien Angeboten. Am 18. Januar verließ 50ohm.de offiziell die Beta-Phase. In den vergangenen Monaten ist im Hintergrund viel passiert. Unter der Leitung von Tim Grelka, Delta Alpha 2 Tango Golf, wurde die Softwareinfrastruktur der Webseite 50ohm.de vollständig neu entwickelt. Das Ergebnis wurde als Open-Source-Projekt auf GitHub veröffentlicht. Unter der Leitung des Referatsleiters für Jugend und Ausbildung, Matthias Jung, Delta Lima 9, Mike Juliet, wurden in den vergangenen Monaten die Inhalte für die Klasse E und teilweise auch für die Klasse A grundlegend überarbeitet. Auch Anwender und Reviewer brachten viele Vorschläge ein und wiesen auf enthaltene Fehler hin. Damit ist nun ein selbstständiges Lernen auf die Lizenzprüfung ohne Einschränkungen möglich. Zur besseren Verständlichkeit wurden zahlreiche neue Grafiken erstellt, die die Texte anschaulich unterstützen. Auf Basis dieser überarbeiteten Inhalte sollen in den kommenden Monaten zudem Lehrbücher für die Klasse E und A entstehen. Der DARC-Ausbildungsreferent Lars Weiler, Delta Charlie 4, Lima Whiskey, hat parallel dazu in den vergangenen Monaten sämtliche Schulungsfolien für Ausbilder neu erstellt. Diese werden bereits von vielen Ausbildungskursen erfolgreich eingesetzt und stehen auf der Lernplattform direkt zum Abruf zur Verfügung. Ein weiterer Fortschritt wurde im Bereich der Barrierefreiheit erzielt. In Kooperation mit der Interessengemeinschaft blinder und sehbehinderter Funkamateure wurden unter der Federführung von Hans Schwarz, Delta Kilo 5 Juliet India, in den vergangenen Monaten für hunderte Abbildungen aussagekräftige Alternativtexte erstellt. Diese sind inzwischen in die Plattform integriert und ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, die Inhalte der Webseite deutlich besser zu erfassen. Die Barrierefreiheit von 50ohm.de soll auch künftig weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus ist für die Klasse N ein Buchprojekt in Blindenschrift in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft geplant. Das neue Ausbildungskonzept rund um 50ohm.de stößt auch international auf großes Interesse. Beim IARU Interimsmeeting 2025 in Paris wurde im Youth Committee eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, die Plattform 50ohm.de IARU-weit auszurollen. Dazu laufen bereits enge Abstimmungen mit der Schweiz, Polen und Zypern, die als Pilotprojekte vorgesehen sind. Das Ausbildungs- und Jugendreferat bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die das Projekt während der Beta-Phase engagiert unterstützt haben. Wer Interesse hat, sich aktiv an der Weiterentwicklung von 50ohm.de zu beteiligen, ist herzlich eingeladen. Ideen können unkompliziert als Issue auf GitHub eingebracht werden. Auch sind Beiträge per Pull-Request gerne willkommen oder Anregungen direkt per E-Mail an die Projektleiter. Der britische Amateurfunkverband RSGB und der Deutsche Amateurradioclub haben eine langfristige Kooperationsvereinbarung bezüglich des Vermittlungsdienstes für QSL-Karten geschlossen. Wie die Radio Society of Great Britain auf ihrer Webseite bekannt gab, ist ab sofort das QSL-Büro des DARC e.V. in Baunatal auch für Mitglieder des RSGB zuständig. Der RSGB freue sich, nach dem Ausscheiden von QSL-Manager Richard Constantine, Golf 3, Uniform Golf Foxtrot, die nächste Stufe bei der Entwicklung seiner QSL-Bürodienste bekannt zu geben, teilte der Verband mit. Nach einer umfassenden Prüfung der langfristigen Optionen habe der RSGB eine formelle, vertragliche Vereinbarung mit dem Deutschen Amateurradioclub e.V. geschlossen, um alle ein- und ausgehenden britischen QSL-Karten via Baunatal zu verarbeiten. Der DARC betreibt ein modernes QSL-Büro mit hoher Kapazität, heißt es weiter. Die automatischen technischen Anlagen und Sortiermaschinen des DARC-QSL-Büros unterstützen bereits eine Reihe weiterer nationaler Amateurfunkvereine wie Österreich, Luxemburg und Schweden und bieten Zuverlässigkeit im industriellen Maßstab, dazu digitale Verarbeitungsfähigkeit und langfristige Robustheit. Die neue Partnerschaft wird nun auch einen zuverlässigen und effektiven QSL-Büroservice für britische Funkamateure bieten. Das Funkwetter spielte vergangene Woche komplett verrückt. Herausragend war das X1.9-Flair am frühen Sonntagabend. Kein extrem starkes Flair in klassischer Hinsicht, aber eines mit außergewöhnlicher Wirkung. Es dauerte mehrere Stunden und löste den stärksten Strahlungssturm seit über 30 Jahren aus. Kurz darauf folgte ein koronaler Masseauswurf. Beobachtungssatelliten registrierten eine ringförmige Plasmawolke um die Sonne, eine sogenannte Halo CME, mit direktem Kurs auf die Erde. Die Folgen waren ein intensiver Sonnensturm und eine Polarkappenabsorption, die sich erst gegen Ende der Woche allmählich abschwächte. Wie energiereich das Ereignis war, zeigte die hohe Geschwindigkeit der Plasmawolke. Sie benötigte nur rund 25 Stunden bis zur Erde und war damit mit über 1600 Kilometern pro Sekunde unterwegs. Das ist außergewöhnlich und wird nur sehr selten registriert. Am Dienstagabend setzte dann ein Magnetsturm der Stärke G4 ein. Die Magnetometer zeigten K-Indexwerte von 8 bis 9. Es gab großflächige Polarlichter in Europa bis hinunter nach Spanien, in den USA bis Südkalifornien und viele Menschen konnten bei klarem Himmel Aurora beobachten. Auf dem 2-Meter-Band waren Funkverbindungen über auronale Ausbreitung möglich und auf Kurzwelle waren die Reflexionen über Polarlichter deutlich zu hören, besonders auf 80 und 40 Metern. Die Kurzwellenausbreitung war infolge dieser Ereignisse merklich gestört. Einer MUF 3000 von fast 40 MHz am Montag standen am Mittwoch nur noch etwas mehr als 20 MHz gegenüber. Die oberen Bänder erholten sich nur langsam. Hören Sie am Ende dieser Sendung wie immer die aktuelle Funkwetterprognose von Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Und hier noch ein kurzer Veranstaltungshinweis. Das 16. Gießener Amateurfunktreffen findet in diesem Jahr ausnahmsweise am Samstag, dem 7. März statt. Der ursprünglich geplante Termin am Sonntag musste wegen einer parallelen sportlichen Großveranstaltung um einen Tag vorgezogen werden. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus in Gießen-Wieseck, Philosophenstraße 26. Die aktuellen Planungen finden Sie auf der Webseite des DARC-Ortsverbandes OV Gießen. Am Samstag ab 9 Uhr startet der große Amateurfunk-Flohmarkt und es gibt verschiedene interessante Vorträge. Vorgesehen sind Antennen und ihre Abstrahleigenschaften. Der Blitz will zur Erde. Aktuelles zur Antennenerdung und 9 Lima 8 Mike Delta. Bericht über eine DX-Expedition nach Sierra Leone. Außerdem finden wieder eine US-Lizenzprüfung statt und es gibt einige kommerzielle Händler. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun aber ein Sprung zurück in die 1960er Jahre. Zumindest musikalisch natürlich. Hier sind die Byrds mit The Times Are A-Changing. Ein Song aus der Feder von keinem geringeren als Bob Dylan. Tja, und dass sich die Zeiten ändern, das ist auch heute immer noch so. Come gather and people wherever you roam. Admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. Come writers and critics and prophesize with your pen. Keep your eyes open, the chance won't come again. And watch what you say for the wheels turn and spin. There's no telling who that it's made in. Oh, the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please ease the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. He who gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging. The rattle you
doors and shake down your walls. For the times they are a changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing.
Funkreport. Berichte, Meldungen, Meinungen.
Gerne werden Funkamateure mit dem Vorurteil konfrontiert, dass dieses technische und völkerverbindende Hobby eine reine Männerdomäne sei. Das Gegenteil bewiesen neulich die Funkamateurinnen Stefanie Gehring mit dem Rufzeichen Delta Mike 4 Sierra Tango Golf und Stefanie Neurohr Delta Lima 1 Sierra Tango November. Als Vorsitzende des im Deutschen Amateurradioclub integrierten YL-Referates Baden, also dem zuständigen Referat für Young Ladies, den funkenden Damen, hatten sie zum ersten YL-Treffen des Distriktes Baden nach Freiburg eingeladen. Dort traf man sich im Walter Pfister Clubheim des DARC-Ortsverbandes Freiburg. Für Radio DARC vor Ort Horst Gabe, Delta Kilo 3, Golf Victor.
Fangen wir bei der Stefanie 1 an, sozusagen der DL1 STN. Ihr habt was Tolles in die Wege geleitet. Um was geht's denn da?
Ja, hallo zusammen. Wir sind beide hier die YL-Referentinnen vom Distrikt Baden und wir veranstalten heute unser erstes YL-Treffen hier. Und sind glücklicherweise hier in Freiburg untergekommen im OV-Heim und wir freuen uns, die ganze Dame begrüßen zu können hier.
Funkende Damen, das können sich ja oder konnte sich lange Zeit niemand vorstellen. Das war ja immer so eine Art Männerdomäne, die knackt ihr aber jetzt. Wie viele Leute werden da ungefähr kommen? Was rechnet ihr denn? Wo kommen die alle her?
Also wir rechnen so mit plus minus 20 Personen. Ich nehme mal an, dass nicht alles nur YL sein werden. Da wird der ein oder andere OM sich auch noch einschleichen sozusagen. Aber das ist nicht schlimm. Das war in der aber auch so gewünscht. Die weitesten sind, glaube ich, von Heidelberg, wenn ich mich nicht täusche. Und wo sonst die anderen noch so herkommen, im Bereich Emmendinge weiß ich, kommt noch jemand, von Karlsruhe kommt jemand, aber wir lassen uns überraschen.
Aber wie seid denn jetzt, wie soll man sagen, die Damenwelt darauf gekommen zu sagen, Mensch, wir machen jetzt mal was Eigenes und lassen nicht immer den Herren hier den Vortritt?
Ja, tatsächlich wurde mal angesprochen, das YL-Referat war nicht besetzt im Distrikt Baden und da wir da ja zusammen unseren Lizenzkurs gemacht haben und dann ganz Frischlinge waren sozusagen, wurde mir angefragt und nach kurzer Bedenkzeit natürlich haben wir zugestimmt und freuen uns jetzt, das Amt da wieder beleben zu können.
Und wie kommen die Frauen an Lizenzen? Das ist ja so eine Geschichte. Wie hat euch denn der Funkvirus sozusagen erwischt?
Ja, bei uns war es tatsächlich bei beiden in der Tat, ich möchte mal sagen, familiär bedingt. Unsere OMs jeweils haben jeweils schon Lizenzen seit 25 Jahren. Und da hat dann irgendwann der Ehrgeiz nicht mehr ruhen lassen, dass man gesagt hat, okay, da ist so viel Technik zu Hause und so viel Sache zu Hause. Wir wollen nicht immer nur die Verpflegung mit auf den Berg schleppen, wir wollen auch mal selber funken können.
Dafür habt ihr doch Männer.
Ja, die mussten ja als Funkeraffel tragen. Ja,
genau. Gut, lassen wir das durchgehen.
Ja, und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass wir dann kurz bevor die Prüfungsfragen umgestellt wurden, kurz bevor es die N-Lizenz gab, dass wir dann hier in Freiburg einen Lizenzkurs gemacht haben und dann relativ erfolgreich dann doch noch eine Klasse A-Lizenz, ganz knapp vor der Grenze, vor der Fristgrenze, noch eine Klasse A-Lizenz gemacht haben. Hier sind wir.
Ja, und jetzt bleibt natürlich die Frage, was passiert denn heute hier? Ihr ladet die Mädels alle ein, wir haben ja gehört, aus weiter Ferne und aus der Nähe. Was wird denen denn jetzt hier geboten? Einfach nur Kuchen essen zum schönen Nachmittag oder habt ihr mehr?
Natürlich, im Vordergrund steht hier erstmal das persönliche Kennenlernen, nette Gespräche. Wir haben eine QO100-Station, da kann man unser DL0-YLA-Rufzeichen in die Luft bringen. Genau, und ein kleiner Vortrag ist noch vorbereitet und ich freue mich persönlich auf ganz viele nette Gespräche.
Highlights besonderer Art noch?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich auch sehr, sehr am Netzwerke interessiert und an die Mädels einfach mal kennenlernen. Und man hat schon viele, es sind noch einige Rufzeichen dabei, die ich auf dem Band schon gehört habe, wo ich mich jetzt einfach freue, den persönlichen Kontakt herzustellen und einfach so ein bisschen Netzwerke, da habe ich wirklich, ist so momentan das, wo ich wirklich Lust drauf habe und wo ich mich drüber freue.
Dazu viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.
Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo, liebe DX-Freunde und Funkamateure. Landesweite Internetsperren haben eine ebenso lange wie ungute Tradition. Insbesondere, wenn Regierungen versuchen, in Zeiten des Aufruhrs die Kommunikation der Menschen nach innen und außen zu unterbinden. Beobachten kann man das Ganze aktuell wieder im Iran, aber das ist keinesfalls das erste Beispiel dieser Art. Verlässliche Informationen aus diesem Land sind momentan schwer zu bekommen. denn seit den Abendstunden des 8. Januars ist praktisch das gesamte Land offline. Das Content Delivery Network Cloudflare verzeichnet nahezu keinen Datenverkehr mehr aus dem Iran und auch die Internetbeobachtungsgruppe NetBlocks spricht von einer vollständigen Kommunikationsblockade. Gezielte Sperren unliebsamer Informationen gibt es in vielen Ländern dieser Erde, so unter anderem in Russland und China. Im vergangenen Jahrzehnt wurden weltweit fast 1000 Fälle von staatlich durchgesetzten Netzblockaden und Abschaltungen gezählt. In unserer letzten Sendung haben wir Ihnen erklärt, wie diese Internetsperren aus technischer Sicht gelingen. Eine politische Bewertung unterlassen wir hier als Technikradio ganz bewusst. Aber wie schon bei Asterix und Obelix bezweifelt wurde, dass ganz Gallien von den Römern besetzt sei, ein bisschen Internet ist auch im Iran. Wie geht das? Wie gelangen Informationen dennoch aus dem Land heraus und hinein, obwohl alles ausgeschaltet wurde? Dieser Sache gehen wir heute mal genauer nach. Nun, einmal gibt es die Möglichkeit, sich über Mobilfunknetze der Nachbarländer einzuloggen. Gerade im Grenzgebiet zu Aserbaidschan, zu Georgien und zur Türkei reichen deren Mobilfunknetze oft weit in den Iran hinein, ebenso lang zum Nachbarland Turkmenistan und Pakistan. Aber das ist nur eine Option für Bewohner der Grenzregion und natürlich auch für die nicht wenigen Leute, die sich bewusst in diese Grenzregionen begeben, um an verlässliche Informationen zu gelangen. Eine weitere und mittlerweile oft praktizierte Methode ist die Nutzung von weltraumbasiertem Internet über Starlink-Terminals von Elon Musks Firma SpaceX. Sie können es sich denken, das ist im Iran seit Mitte 25 natürlich verboten. Terminals kommen aber durch Schmuggel ins Land und SpaceX fördert die Nutzung. Seit dem 13. Januar ist sie im Iran sogar kostenfrei. Starlink ist Satellitenkonstellation im niedrigen Erdorbit, die der Internetversorgung vor allem abgelegener Regionen der Erde dient. Sprich überall dort, wo andere Zugangswege versagen oder nicht wirtschaftlich sind. Das ab 2015 entwickelte, ab 2019 in den Orbit geschossene und seit 2021 für Privatkunden nutzbare Netzwerk zählt mittlerweile über 9 Millionen Verträge. Das ist zudem das bisher größte Satellitennetzwerk der Welt mit rund 9500 aktiven Satelliten. Sie machen mittlerweile den Großteil der menschengemachten Objekte im Erdorbit aus. In Deutschland verlangt Starlink derzeit 50 Euro pro Monat für stationäre Nutzung ohne Volumenbegrenzung. Teurer ist der monatliche Tarif für das transportable Starlink-Terminal, das etwa auch Wohnmobile oder Hausboote versorgen kann. Die Kunden verteilen sich auf die hohe Anzahl an Satelliten, wobei jeder wiederum bis zu 48 separate Spotbeams abstrahlt, was bessere Empfangsergebnisse und somit höhere Datenrate bedeutet. Typische Privatkunden mit stationären Terminal können zwischen 150 und 400 Megabit pro Sekunde Downlink und etwa 10 bis 50 Megabit pro Sekunde Uplink-Datenrate erwarten, bei rund 25 Millisekunden Latenz. Die eingesetzten Übertragungsfrequenzen liegen zwischen 10,7 und 14,5 GHz, also im Bereich der üblichen Fernsehsatelliten. Damit das optimal klappt, muss der Nutzer das Satellitenmodem an einem Ort mit wenigstens 100 Grad freier Sicht auf den Himmel aufstellen. Derzeit gibt es das Standardset für stationäre Heimnutzer, das Mini für unterwegs, das Mini X mit zusätzlichen Mini-Router sowie Performance- und Enterprise-Modelle für Geschäftskunden. Auch sind mehrere Spezialversionen für anspruchsvollere Anwendungen in See- und Luftfahrt verfügbar. Anders als bei Parabolschüsseln, wie man sie vom Satellitenfernsehen her kennt, ist es beim Empfang über Starlink-Terminals nicht sehr wichtig, die Antenne exakt auf einen Satelliten auszurichten. Die Empfangseinheit verstellt einfach per elektronischer Phasensteuerung die Vorzugsrichtung des Arrays so lange, bis es den Satelliten bestmöglich empfängt und umgekehrt. Durch kontinuierliches Nachstellen kann sie den Satelliten im Blick behalten, bis irgendwann der nächste Starlink-Satellit übernimmt und das Array darauf justiert wird. Was im Allgemeinen eine tolle Technik ist und gut funktioniert, ist aber im Iran mit einigen Tücken verbunden. Welche das sind, erkläre ich Ihnen gleich. Thank you. Hier ist Radio DARC. Das Starlink-Netzwerk von Elon Musks Unternehmen SpaceX ist ein gutes Mittel, um Internetblockaden oder Zensur in totalitären Staaten auszuweichen. Das ist in diesen Tagen vor allem im Iran wichtig, wo das Regime das reguläre Internet aus politischen Gründen weitgehend lahmgelegt hat. Alles super also? Leider nein. Einmal ist der unter dem Strich entstehende Preis eine große Hürde. Wer den Zugang nutzen will, muss für iranische Verhältnisse sehr tief in die Tasche greifen. Geschmuggelte Hardware wird zwischen 700 und 2000 US-Dollar gehandelt und für 100 Gigabyte Datenvolumen werden monatlich 50 US-Dollar fällig. Überschaubar vielleicht in Europa und in den USA, aber ein Vermögen in einem Land, in dem der monatliche Durchschnittslohn umgerechnet rund 200 US-Dollar beträgt. Leisten können sich das freie Internet also nur Privilegierte und die gehen ein hohes persönliches Risiko ein, weil die Starlink-Nutzung im Iran bereits seit Ende Juni 2025 unter Strafe steht. 6 Monate bis 2 Jahre Gefängnis heißt es offiziell, in der aktuellen Lage muss man jedoch Schlimmeres befürchten. Optionen für ein heimliches Einschmuggeln gibt es jedenfalls einige aus der Nachbarschaft des Iran. Starlink ist bereits in Armenien, Aserbaidschan und Kasachstan verfügbar, natürlich auch in der Türkei. Terminals kann man dort frei kaufen. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Das Mullah-Regime hat offenbar erkannt, wie gefährlich wahrheitsgemäße Informationen aus dem Ausland sind. Daher wird Starlink in weiten Teilen des Iran mittlerweile sogar aktiv gestört. Verlässliche und detaillierte Information dazu, mit welchen Mitteln das iranische Regime Starlink stört, gibt es nicht. Doch es gibt nur bestimmte Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist, dass die Sicherheitsdienste in bestimmten Regionen die Satelliten-Downlink-Frequenzen zwischen 10,7 und 12,7 GHz stören. Dazu werden Störsender auf Dächern höherer Gebäude aufgestellt, die einen breitbandigen Rauschteppich mit hoher Leistung aussenden und so den Empfang blockieren. Zwar zeigen Starlink-Antennen gen Himmel, doch alle Antennen empfangen und senden typischerweise auch schwach außerhalb ihrer Hauptstrahlrichtung. Die Hochfrequenztechnik spricht von Nebenkeulen. Mit hinreichend Leistung können Terminals also auch von der Seite gestört werden. Dies funktioniert jedoch nur im Umkreis einiger hundert Meter um den Störsender. Flächendeckend kann man hier nichts machen, aber die großen Metropolen kann man mit einem gewissen technischen Aufwand abblocken. Eine weitere Störmethode setzt beim GPS-Empfang an, also bei Navigationssatelliten wie GPS, Galileo und GLONASS. Diese nutzt der Iran mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Jetzt werden Sie fragen, was haben Navigationssatelliten mit Starlink zu tun? Leider jede Menge. Die Terminals sind nämlich darauf angewiesen, ihre genaue Position zu kennen, um ihre Gruppenantennen präzise auf den genutzten Satelliten auszurichten. Selbiges gilt auch für den Satelliten, der eine korrekte Positionsangabe des Terminals benötigt, um es möglichst exakt anstrahlen zu können. Wird also der GPS-Empfang am Standort des Starlink-Terminals gestört, wird auch die vom Empfänger bestimmte Signallaufzeit falsch und damit die von ihm errechnete Position. Es geht auch ausgefeilter. Sogenannte GNSS-Buffer können Empfängern ein ganzes Satellitennetzwerk vorgaukeln und so zu extremen Abweichungen führen. Der Vorteil dieses GNSS-Spoofing gegenüber Downlink-Störsendern ist, dass wenige Watt Sendeleistung an erhöhter Stelle bereits die Positionsbestimmung im Umkreis von mehreren Kilometern verfälschen. Ein Spoofer an Bord eines Flugzeugs kann sogar ganze Regionen stören, bis zu 400 Kilometer Entfernung. Spoofer-Hardware kann man heute in größeren Stückzahlen zu sehr bezahlbaren Preisen in China bestellen. Einfache GPS-Störsender sind sogar für rund 1000 Euro bei eBay bestellbar und werden hierzulande von Menschen mit unlauteren Absichten für allerlei illegale Schmuaktivitäten eingesetzt. Doch so ganz hinnehmen muss man die Bemühungen nicht, Starlink mundtot zu machen. Mit welchen Tricks man dagegen halten kann, das erzähle ich Ihnen gleich.
When I was was a kid in 1957. I stood out with my father neath the California sky. He said, look what they did, pointed to the heavens. Wait just a moment, see the future go by. He said, there goes the last chance to hide. Don't leave your lights on. Let every man stand and decide whose side he'll be on. And I saw a satellite, I watched it fly by. Saw everything change tonight from 100 miles high. I went off to school along with the others to learn how to think the American way. They shot down the man, shot down his brother, and could Dr. King, he met Jimmy Ray. There go the last alibis, gone on. Lights in the sky to my 10-year-old eyes were like whispers and smoke, maybe dreams. Nikita pounded with his shoe, saying, we'll bury you. And the whispers all rose into screams. And the ratings went over the moon on the day like a tide. But my mother just stayed in her room all morning and she cried. And I saw the satellite. I saw the satellite. I watched it fly by. Saw everything change tonight from 100 miles high in a wink of an eye.
Hier ist Radio DRC. Es gibt einige Methoden, Starlink-Terminals zu stören. Aber ebenso gibt es auch wie zu jeder elektronischen Störmaßnahme auch Gegenmaßnahmen und sogar gewisse Tricks. Ein recht einfach umzusetzender Ansatz ist das Stören der Signale von Navigationssatelliten, auf die Starlink-Geräte angewiesen sind. Hier hat aber die Betreiberfirma SpaceX selbst schon darauf reagiert, indem sie aus eigenen Signallaufzeiten die Positionen ermitteln. Die Daten zeigen jedoch auch etwa 20% Paketverlust im 5-Minuten-Schnitt zusammen mit einer 1 Grad abweichenden Strahlrichtung. Es kommt also zu Datenverlusten, aber die grundsätzliche Funktion bleibt erhalten. Der iranische Oppositionsaktivist Nariman Gharib veröffentlichte kürzlich Debug-Daten eines Starlink-Modems im Iran. Die Daten zeigen Hinweise auf Navigationsspoofing mit Verzögerungsattacken, aber auch, dass Starlink diese erkennt und die Signallaufzeiten zur Positionsbestimmung nutzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Ein Störsender stört nur den Empfänger, nicht das Nutzsignal. Elektromagnetische Wellen derselben Frequenz koexistieren im Raum, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Das bringt einen Ansatzpunkt, wie man Störsendern ausweichen kann. Schirmt man einen Empfänger vom Störer ab, hört dieser wieder nur auf den gewollten Sender, obwohl die Aussendungen von Störer und Sender sich auf dem Weg begegnen. Dieser physikalische Fakt gilt sowohl für die Starlink-genutzten Up- und Downlink-Frequenzen als auch für die Navigationssignale. Gerade bei Satellitensystemen, die von bodengebundenen Jammern gestört werden, kann man sich diesen Umstand zunutze machen. Gräbt man etwa eine kleine Grube und stellt das Terminal hinein, gelangen die Störsignale aus der Umgebung nicht mehr heran. Diese Methode ist bereits in der Ukraine im Einsatz. In einem städtischen Umfeld könnte man das Starlink-Terminal etwa in eine unscheinbare Plastikkiste hineinstellen, etwa in eine Attrappe eines Klimageräts oder eines leeren Dachwassertanks aus Plastik. Teheran hat viele Flachdächer, die voll mit kleineren und größeren Klimageräten sind. Da sollte sich doch sowas unterbringen lassen, oder? Berichte von Campern zeigen, dass Starlink auch durch dünne Plastik- oder Holzoberflächen hindurch funktioniert. Kleidet man also die Tarnung unten und seitlich mit Alufolie aus, schirmt diese das Terminal gegen bodennahe Störer ab und schwächt seitliche Nebenempfangsstellen. Bei Versuchen des Heise Verlags im Jahr 2021 wurde beispielsweise nachgewiesen, dass selbst dünne Alu-Haushaltsfolie die Funksignale bis zu 70 Dezibel dämpft, das ist weniger als ein Millionstel des Ausgangswerts. Da die Wellenlänge aber sehr kurz ist, 2 bis 3 Zentimeter, dürfen keine Lücken entstehen. Die Bahnen müssen exakt überlappend verklebt werden. Aus der Tarnung heraus wird Starlink aufgrund des durch die Alufolie eingeschränkten Blicks auf den Himmel zwar nicht mehr optimal arbeiten, aber vermutlich besser als bei starker absichtlicher Störung. Entsprechende Erfahrungen aus Ukraine haben es bewiesen. Wir hoffen sehr, dass diese kleine Anleitung zum Austricksen der staatlichen Starlink-Blockade dort ankommt, wo sie hingehört. Nämlich bei Menschen, die Freiheit lieben und sich nicht mit den Lügen ihres Regimes abspeisen lassen wollen. In welchem Land auch immer. Die Funkamateure kennen eben keine Grenzen. Die Hochfrequenz ebenso wenig. Und das wird immer so bleiben. Bis zum nächsten Mal, Eva Maria, die G9 MFG. How we plan for Saturn.
Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Vor ein paar Tagen konnten wir einen der heftigsten Strahlungsstürme unserer Sonne seit Jahrzehnten erleben. Die Folge waren Polarlichter über ganz Deutschland und weit darüber hinaus. Vielleicht haben Sie diese in unseren Breiten eher seltene Aurora Borealis auch selber gesehen. Ein stets beeindruckendes Naturschauspiel. Als Folge dessen war aber die Kurzwelle ziemlich kaputt und es dauerte Tage bis zu einer Erholung. Dann sind wir an dieser Stelle sehr gespannt, wie sich die aktuelle Entwicklung des Funkwetters darstellt und ob sich da wieder etwas zusammenbrauen könnte auf unserem Zentralgestirn. Mikrofon an den Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Er hat sich die aktuelle Lage genauer angeschaut.
Es hat sich hingezogen, bis die Auswirkungen des massiven Magnetsturms der Vorwoche komplett verschwunden waren. Vor allem die Absorption über den Polarkappen hielt sich zäh bis ins letzte Wochenende und beeinträchtigte die polaren Funkpfade. Im CECO Worldwide 160 Meter Wettbewerb in der Sendeart CW waren die Möglichkeiten für die X dadurch recht eingeschränkt. Richtig ruhig wurde es im Erdmagnetfeld aber immer noch nicht, denn es war noch einiges unterwegs im Sonnenwind, vor allem ausgehend von koronalen Löchern. Die Ionosphäre kehrte zu ihrer derzeit gewohnten Stärke zurück. Die MUF stieg wieder regelmäßig auf 30 bis 35 Megahertz oder sogar noch etwas mehr. 10 Meter öffnete daher wieder jeden Tag, die Signale waren allerdings oft eher leise. Die Sonnenoberfläche leert sich dieser Tage, weil die aktiven Regionen, die bislang das Geschehen bestimmt haben, nun um den westlichen Sonnenrand auf die Rückseite rotieren. Sie hatten zuvor bereits stark abgebaut, was sich auch an den Flare-Zahlen widerspiegelt. Keine M-Flares mehr und auch die Zahl der C-Flares sank in den letzten Tagen immer weiter ab. Auch der solare Flux ist im Fallen. Von 194 Einheiten am 22. Januar kommend, ist er inzwischen auf unter 130 Einheiten zurückgegangen. Das dürfte auch in etwa das Maß der Dinge für die nächsten 10 Tage sein, denn wir haben in der nächsten Zeit eine zwar aktive, aber nicht sehr explosive Sonne zu erwarten. Die Sonnenaktivität reicht auf jeden Fall, um alle oberen Bänder zu öffnen, einschließlich des 10-Meter-Bandes. 15 Meter öffnet etwa von Sonnenauf- bis Untergang, 20 Meter hält häufig bis nach 19 Uhr UTC durch. Nachts liegt die MUF weiterhin zwischen 6 und 11 Megahertz. Ein Blick auf das 30-Meter-Band lohnt also allemal. Das größte Störungsrisiko kommt in den nächsten Tagen von den koronalen Löchern, aber auch das erscheint überschaubar, denn das nächste größere Exemplar wird erst zum nächsten Wochenende wirksam werden. Trotzdem ist der Sonnenwind seit Donnerstag recht schnell. Das sollte aber spätestens am Wochenende wieder abklingen. Der Sonnenwind bleibt aber zunächst unstet. Kurze, unruhige Phasen des Erdmagnetfelds sind daher immer möglich. In der Woche sind dann zunehmend ruhigere Bedingungen zu erwarten. Am Sonntag wird eine größere aktive Region von der Rückseite wiederkehren. Sie wird den Rückgang der Sonnenaktivität aufhalten und möglicherweise den Flux wieder etwas ansteigen lassen. 110 bis 140 Einheiten sind hier in der nächsten Woche zu erwarten. Es sieht also nach einer tendenziell ruhigen Woche aus und das verspricht einigermaßen störungsfreie Ausbreitungsbedingungen auch auf den Lowbands. Die Zunahme der Tageslänge ist ja bereits wieder spürbar. Das werden wir in den nächsten Wochen auch mehr und mehr im Verlauf der MUF sehen. Und gute Bedingungen sind auch wünschenswert für die anstehenden DX-Speditionen. Allen voran natürlich 3 Yankee 0 Kilo, das ab Mitte Februar aus Bouvet zu hören sein soll. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.